Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich heute in meinem Podcast Caroline begrüßen zu dürfen. Caroline ist schon sehr lange Projektleiterin bei der LH Int und hat dabei sehr viele Erfahrungen gesammelt und auch Veränderungen beobachtet, die den Markt oder auch vor allen Dingen ihre Tätigkeit prägen. Sie verantwortet in dieser Rolle Projektleitung tatsächlich nicht nur der Entwicklung, was man klassisch bei Projektleiterin denkt, sondern eben auch Betrieb zum Teil. Lange Zeit war für das Thema Entwicklung vor allen Dingen das Paradigma der Agilität ganz zentral und ich glaube, das ist es auch immer noch. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass sich Anforderungen entwickeln und dass eben Anforderungen auch agil daher eingearbeitet werden müssen. Wichtig und zentral ist dabei auch seit einiger Zeit schon das Paradigma des DevOps. Das heißt, wir denken nicht mehr Entwicklung getrennt von dem eigentlichen Betrieb, Operations, und haben da eine Art Übergabe, sondern wir denken diese zwei Schritte gemeinschaftlich. Dabei ist es natürlich so, dass wir in der Entwicklung, wenn wir an den späteren Betrieb schon denken, idealerweise nicht viele technische Schulden aufbauen. Das Beispiel, was Caroline mit verwendet, ist, dass wir also nicht hart die Zahl 2024 oder 2025 irgendwo einarbeiten, einkoden, wie sie sagt, und dann eben zum Jahreswechsel der arme Mitarbeiter im Betrieb gefragt wird, hey, warum funktioniert das Dashboard jetzt nicht mehr? Sondern, dass wir bereits bei der Entwicklung bedenken, dass derjenige, der vielleicht dann zu Weihnachten angerufen wird oder über den Jahreswechsel, vielleicht wir sind, weil wir eben sowohl Entwicklung als Betrieb machen. Und über diese Erweiterung der Verantwortung von Entwicklung zu Entwicklung und Betrieb, darüber sprechen wir natürlich auch über Befindlichkeiten und Vorurteile bzw. auch Vorteile. Und nicht zuletzt sprechen wir auch darüber, inwiefern Nearshore oder sogar Offshore-Modelle eben für das Thema Betrieb geeignet sind und inwiefern die eben auch schon Teil der Entwicklung sein sollten. Insofern freue ich mich jetzt sehr auf Caroline und sage zu all meinen Hörern und Hörerinnen, stay tuned.
Welcome to the Data Universe. Data, Information, Knowledge powered by TDWI. Wir sind die größte Data und Insights Community in Europa. Bei uns bleibst du informiert. Hersteller unabhängig mit fachlich tiefen Einblicken und stets am Puls der Zeit.
So, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich heute sehr, mit Caroline zu sprechen, die ich, und das ist irgendwie eine Sache, die immer häufiger wird, nur remote kenne, aber zu einem super wichtigen Thema mit ihr sprechen werde, nämlich das geht darum, wie entwickelt man aktuell, mit welchen Maßgaben Projekte, das Thema DevOps, Agilität, das sind Dinge, die uns im Bereich Analytics natürlich sehr bewegen und Caroline bringt wahnsinnig viel Projekterfahrung mit und wird ein bisschen was darüber berichten, was sie so in ihren Projekten an Erfahrungen gemacht hat, wie sie das am besten managt und deswegen erstmal ein herzliches Willkommen an Caroline.
Dank dir. Ja, ich freue mich hier zu sein mit dir zusammen.
Schön, dass du da bist. Wir wollen dich erstmal kurz kennenlernen und daher als erstes die Frage, wer bist du und wo arbeitest du?
Also ich bin Caroline Wiedenhöfer und ich lebe in Hamburg mit meinem Mann und meinen zwei Kindern. Und ich bin seit vielen Jahren in der Beraterbranche unterwegs, im Business Intelligence Bereich. Und zurzeit arbeite ich seit, ich würde sagen, 8 Jahren bei der Lufthansa Industry Solutions und zurzeit als Teamleiterin des BI-Bereichs.
Super cool. Und jetzt hast du schon gesagt, das ist so ein bisschen Beratung. Du machst das schon seit vielen Jahren. Also wann hat es zwischen dir und den Daten eigentlich Klick gemacht?
Ja, ist ganz lustig, weil ich habe BWL mit Controlling und IT als Nebenfach studiert und mir war immer klar, ich will nicht in die Beratung. Und ja.
Hat gut geklappt.
Ja. Genau. Und dann habe ich hier meine Masterarbeit bei Henkel in Düsseldorf gemacht. Okay. Und da haben wir lustigerweise für den Vorstand ein Projekt gemacht im Mobile BI-Bereich. Das war damals so der neueste Schrei. Fand ich so im Nachgang auch interessant, dass man das 2 Masteranden machen lässt, aber hat ja gut geklappt. Und da haben wir ganz, ich und meine Partnerin im Master haben da lange Nächte im Werksgelände in Düsseldorf gehockt und haben probiert zu verstehen, wo der Fehler jetzt ist, warum unsere Dashboards nicht funktionieren. Und das hat uns total Spaß gebracht. Und da wurde ich danach gebeten, den Betrieb noch weiterzumachen. Und so bin ich dann in die Beratung reingerutscht.
Das Leid ist schöner im Team. Das nehme ich schon mal mit als Projektprämisse.
Also man hat sich auf jeden Fall das ein oder andere Mal erschreckt, als der Werksschutz dann durch die Gebäude gelaufen ist und uns dann noch entdeckt hat. Also das war schon ein bisschen gruselig. Aber es war eine tolle Zeit auf jeden Fall.
Cool.
Und ja, da habe ich ein Angebot bekommen und mein Professor hat damals gesagt, hey, du bist ja noch jung, mach's doch. Und da kannst du ganz viel lernen. Und da habe ich gedacht, okay, hat er recht. Probiere ich das mal aus.
Und bist ein bisschen dabei geblieben. Scheint also nie ganz so schlimm zu sein.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft geworden. Und aber ganz unerhofft, muss ich sagen. Also ganz überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mich eher in irgendeiner internen Controlling-Abteilung gesehen, als ich im Studium
Verstehe.
War.
Na cool. Schön, dass es nicht geklappt hat. Schön, dass du hier bist. Okay, dann erzähl uns was über dich, was wir nicht im Lebenslauf nachlesen können.
Also was da nicht steht, ist, dass ich gerne Handarbeiten mache. Das heißt, ich häkel zum Beispiel sehr gerne. Und mein aktuelles Projekt ist, dass ich eine Riesenschildkröte häkel, in deren Bauch 20 kleine Schildkröten sind, die ich auch häkeln muss. Und mit denen kann man Memory spielen, weil die Bäuche unterschiedliche Farben haben. So, das ist das Projekt. Das nächste Mal, wenn wir sprechen, kannst du mich mal fragen, ob es schon erledigt ist, weil ich habe es gerade wieder im Keller getan jetzt im Sommer, aber ich habe schon den Panzer und den Kopf, also nach und nach wird diese Schildkröte das Licht der Welt entdecken.
Das klingt aber nach einem coolen Projekt. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Das ist was Schönes, Kreatives. Und da haben natürlich die Kids noch was davon.
Deswegen, es ist so eine Kombination. Ich mache etwas und man kann damit dann auch spielen. Aber mein Sohn hat schon ein bisschen das Interesse verloren, weil es wird halt nicht fertig, ne? Warum wirst du nicht fertig, Mama? Warum wird diese Schildkröte nicht fertig? Also dieses Verständnis dafür, wie lange das dauert, neben Kinder, Haushalt, Arbeit, ist noch nicht so da.
Vielleicht dauert es dann so lange, dass es dann wieder kann. Also manche Jungs nehmen ja auch in der Schule dann diesen Unterricht. Und
ja, warum nicht? Also er hat schon ein bisschen geholfen, aber er nimmt eher die große Häkelnadel und stichst du darauf ein, also wir müssen da noch ein bisschen dran arbeiten.
Lass uns nochmal drüber reden, was helfen bedeutet.
Genau.
Okay, cool, na schön. Dann frage ich dich noch meine kleinen Satzanfänge und zwar montagmorgens.
Brauche ich erstmal einen Kaffee.
Cool, ich habe noch nie
einen Fallschirmsprung gemacht.
Auch cool, ich kann besonders gut
mit Excel-Formeln umgehen.
Ich kann nur sagen, wow, alle die, niemand kann es jetzt sehen, aber ich habe den Kopf hin und her gewogen und gedacht, das muss man als Controller und Berater tatsächlich. Ja, finde ich auch cool, um ehrlich zu sein. Bevor ich ins Bett gehe.
Ärgere ich mich, dass ich aufstehen muss vom Sofa, muss ich sagen. Also dieser finale Schwung, dann jetzt aufzustehen und sich fertig zu machen, ist immer schwierig.
Am besten schon im Bett fernsehen, aber das ist nicht gut, wenn die Kinder da sind. Und BI bedeutet für mich?
Ein Single Point of Truth zu schaffen. Also das ist immer der Anspruch und daran hapert es auch oft, aber das ist schon das Ziel.
Das ist das Ziel, die Wahrheit. Sehr cool. Schön, dass wir dich kennenlernen dürfen. Wir zwei, ich habe es schon angekündigt, wollen uns vor allen Dingen so ein bisschen über das Thema, wie wird entwickelt, unterhalten, weil das ist natürlich auch so, wenn man Projekte angeht im BI-Bereich, ist ein sehr, sehr wichtiges Paradigma aus meiner Sicht Agilität. Das ist es die letzten Jahre geworden. Es war sicherlich davor durchaus mal Wasserfall. Es ist relativ klar, dass das gerade in so einem Thema BI, wie eigentlich bei allen IT-Entwicklungen, dass die Anwender auch Erfahrungen sammeln und dann oft andere Anforderungen haben und das dann angucken und sagen, das wollte ich gar nicht. Ja. Und so habe ich es nicht gewollt. Ist es kaputt. Man versucht dann natürlich irgendwie hinterherzukommen und ich glaube, diese ganzen Strömungen, die im Markt dazu stattfinden, sind ja relativ eindeutig. Wie siehst du das? Was sind so für dich die wichtigsten Strömungen im Markt? Was treibt dich um? Hat sich das geändert? Wo bist du so einzuordnen?
Also ich hatte mal einen Kunden, der hat zu mir gesagt, ja, ich weiß nicht genau, was ich will, aber das ist es nicht. Also nachdem wir mehrere Monate an diesem Dashboard entwickelt haben, das heißt, so soll es nicht sein, ne? Also was wir sehen, ist auf jeden Fall, dass der Kunde mehr auf Augenhöhe gemeinsam arbeiten möchte. Also er möchte mehr ganzheitlich beraten werden, nicht mehr dieses Pflichtenheft erstellen, über den Zaun werfen, entwickeln und dann zurückkommen. Das heißt, da passt schon der agile Ansatz sehr gut. Ich muss sagen, im BI-Bereich hat man das so ein bisschen implizit gemacht, relativ lange, dass man schon sich im Team viel abgestimmt hat, viel die Dashboards gezeigt hat, viel mit dem Backend direkt gesprochen hat, eng zusammengearbeitet hat. Aber was gefehlt hat, war immer diese Kundendimension. Da waren wir oft die Blackbox für den Kunden. Und das ist das, was unsere Kunden, auch die, mit denen wir langfristige Beziehungen haben, jetzt ändern, dass sie sagen, okay, sie wollen mehr in Richtung auch solche Ansätze wie Data Mesh gehen, dass die Datenverantwortung mehr beim Fachbereich liegt. Und wenn die Datenverantwortung mehr beim Fachbereich liegt, wollen sie natürlich auch mehr Insights haben, was überhaupt gemacht wird, was entwickelt wird und das auch regelmäßig. Das heißt, Agilität auf jeden Fall. Aber ist ja jetzt auch nicht neu. Was wir in den letzten Jahren viel probiert haben, ist DevOps-Teams aufzustellen, dass wir mit Teams arbeiten, die gar nicht so projektgetrieben sind, sondern eher so eine Art von ständiges Team sind und Projekte und Themen umsetzen, aber dann auch den Betrieb der Applikation machen. Ob es jetzt eine Software ist oder ob es eine BI-Applikation ist. Ne? Das ist schon etwas, was für uns als Beratung total werthaltig ist, weil wir dann erstmal natürlich eine längere Beziehung zum Kunden haben, was natürlich auch ganz vom Gewinn her und vom Umsatz her natürlich sinnvoll ist, aber gleichzeitig auch Einfluss hat auf die Berater. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob man 6 Monate bei einem Kunden ist und dann die Ergebnisse über den Zaun wirft und geht und zum Jahreswechsel alles implodiert, weil ich überall 2024 hardgecoded drin habe und dann die Formeln nicht mehr funktionieren. Oder ob man halt weiß, man selber wird angerufen an Weihnachten, wenn es dann passiert oder an Neujahr. Und dann arbeitet man ein bisschen anders. Na, also man hat diesen ganzheitlichen Ansatz. Man arbeitet anders mit dem Kunden zusammen, wenn man weiß. Man macht auch noch das nächste Projekt mit ihm. Also es entstehen ganz andere Vertrauensbeziehungen. Mhm. Das heißt, DevOps ist auf jeden Fall etwas, was ich vom Management her auch total gerne mag, auch gerne vertreiben mag und viele Berater auch. Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, gibt es bei uns schon immer noch ein Imageproblem mit Betrieb. Also so der Berater selber ist lieber Entwickler anstatt Betriebler. Und diesen Mind-Change dahin zu bekommen, das war für uns schon viel Arbeit, sag ich mal, mit den Kollegen zu sprechen und sagen, okay, betriebliche Arbeit ist Teil eures Jobs und das ist auch werthaltig. Ne? Also das ist schon etwas, was ich gar nicht so gesehen habe, was beim Image der Berater für sich, dass sie sagen, ich bin kein Betriebsberater, ich bin Entwickler und ich möchte Projekte machen, das war schon etwas, was wir mit den Kollegen auch besprechen mussten und wo sie auch gelernt haben, es ist wichtig, die betriebliche Arbeit zu machen.
Das ist ein interessanter Punkt. Also wenn ich das mal so vergleichen darf, wir haben ja auch, genau wie ihr Kunden, die eben Betrieb mit den Beratern machen. Und das ist ja nicht nur ein gefühlter Wertnachteil, es ist ja auch oft ein finanzieller Wertnachteil. Und dann ist das natürlich für den einzelnen Berater schon auch eine Sache. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, dass gerade Berater, die lange Kundenbeziehungen haben bei uns, diesen DevOps-Ansatz eigentlich echt leben, weil das neue Projekt ergibt sich, das neue Thema, wenn sie ultra zufrieden mit dem alten sind und halt auch so ein bisschen, das ist meine Entwicklung, da passe ich jetzt drauf auf.
Ja, genau.
Also beides ist tatsächlich da und ich glaube, also dieser DevOps-Ansatz hat ja auch so ein bisschen mit drin, finde ich, dass man eben vielleicht auch besser weiß, was einen so an Umgebungsvariablen erwartet, wenn das in den Betrieb geht. Also was sind so die Dinge, die schon mal gut funktioniert haben im Betrieb und was funktioniert nicht? Vielleicht auch welche Anwendungen verstehen sich dann vielleicht am Ende nicht so gut, wenn ich das nicht so mache. Also das, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber wie gesagt, auch die Kunden sind nicht immer bereit, das so zu sehen und zu sagen, ja, tolle Idee, weil die halt gerne nochmal einen anderen, ja, das könnte er ja dann da, macht er da irgendwie mit dem Betrieb, ne? Oder das macht er dann schon. Und dann denke ich so, ja, aber wenn ihr was anpassen wollt, die Einarbeitungszeiten sind halt auch irre lang, wenn man jetzt, selbst wenn man absolut standardisiert entwickelt, in Fachlichkeiten, finde ich.
Ja, also wir sind ja auch als Firma, wir sind ja relativ groß, wir sind auch branchenspezifisch aufgestellt. dass unsere Berater, wenn sie lange in einer Branche arbeiten, natürlich dann auch den Datenraum kennen. Das heißt, mein Team arbeitet zum Beispiel hauptsächlich in der Luftfracht. Die kennen natürlich die Quellen gut, die wissen, wie die Daten aufgebaut sind und erarbeiten sich natürlich dann sehr technisches Branchenwissen, mit dem sie dann auch sehr gut auf Augenhöhe mit dem Kunden sprechen können. Und das ist natürlich dann, das geht verloren, wenn man dann sagt, man hat ein Projektteam, das hat so viel Wissen, das ist dann natürlich auch schnell und kann auch die Logiken so entwickeln, wie der Fachbereich das möchte. Und dann stoppt man und übergibt diese komplexe, es sind ja komplexe Projekte oder kompliziert mindestens, komplizierte Logiken, übergibt man dann auf an ein, sag ich mal, am besten noch providerfremdes Betriebsteam in Indien. Das ist schwierig, einfach, weil meistens ist es ja auch politisch getrieben. Das ist halt so ein bisschen das, was es schwierig macht. Es ist nicht unbedingt im besten Sinne des Projektes oder der User Experience etc. gedacht, sondern es geht um Geld, es geht um Politik, es geht um Risikominimierung, indem man das über mehrere Provider streut. Und ich glaube, das macht dann solche Entscheidungen natürlich auch nicht ganz transparent, weil natürlich von Projektsicht und von Endnutzer oder auch Business-Sicht würde man sagen, hey, das Projektteam hat gut gearbeitet, wir haben sowieso den nächsten Auftrag, warum sollten Sie nicht 10% Ihrer Kapazität den Betrieb machen für diese Applikation, die bereits produktiv ist? Mhm. Und das sehe ich schon, da mussten wir schon den einen oder anderen Kunden überzeugen, dass das Team Betrieb machen kann. Und wenn ich von Betrieb rede, dann meine ich nicht First-Level-Support, der Bericht geht nicht, mein Team wird angerufen, davon rede ich nicht. Das kann man gut auslagern. Na, da gibt es Standard-Procedures für First-Second-Level, das kann man machen. Es geht eher so um diesen inhaltlichen Support, fachlichen Support. Derjenige, der es gemacht hat, you build it, you run it, der kann dann sehr viel schneller den Fehler finden und ihn auch beheben. Das heißt, die Performance von dem ganzen Ding, die Verfügbarkeit wird natürlich besser, wenn man es so macht. Ja, aber natürlich gibt es immer politische Befindlichkeiten hinter manchen Entscheidungen. Das heißt, wir mussten schon den einen oder anderen Kunden überzeugen, weil die große Frage ist immer, wie viel Prozent Entwicklung bekomme ich denn noch aus so einem DevOps-Team? Hm. Weil die meisten Kunden haben Angst, die betrieblichen Anfragen überwiegen und nachher macht das Team nur noch Betrieb und gar nicht mehr Entwicklung und ich kriege gar keine neuen Features mehr raus. Na, das hatte ich schon oft. Und ich finde, da ist natürlich es ganz klar zu vermitteln, dass diese Anfragen sowieso zum Team zurückkommen. Also da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Das heißt, es gibt dann irgendwas, was nicht funktioniert, was eine komplexe Entwicklerlogik ist. Dann wird das Betriebsteam probieren, es zu lösen. Dann wird es eskalieren an den Chef, an meinen Chef, an mich. Und ich mit dem Projektleiter vom Kunden werde dann priorisieren und Hans Franz wird es dann doch lösen. Aber wie lange geht das dann? Wie unzufrieden ist der Endkunde? Wie lange steht die Applikation schon? Das heißt, es kommt sowieso zurück zu Hans. Dann kann Hans das auch von Anfang an machen in seinen 10% geplanter Kapazität für Betrieb. Mhm. Na, das heißt, das ist, es gibt gar nicht entweder oder, weil meistens das Betriebsteam, was noch nie wirklich entwickelt hat, gar nicht in der Lage ist, diese komplizierten Sachen zu lösen. Das ist, finde ich, bei so logikreichen Sachen wie BI, wie eine Buchungsplattform, ist es einfach so, dass ein gewisses Level von den Entwicklern selber gelöst werden muss.
Das ist aber, glaube ich, auch nochmal ein interessanter und wichtiger Punkt, weil ich glaube, Auftraggeber wünschen sich immer totale Personenunabhängigkeit und deswegen auch, sage mal, ein sehr großes Beratungsunternehmen, weil sie sagen, ja, die haben ja noch 10 mit der Quali auf der Stange sitzen. Und das ist natürlich auch eine Perspektive, die ich erstmal verstehen kann. Grundsätzlich gibt es jemanden mit Fertigkeiten, aber das ist in der Praxis oft nicht genau ersetzbar. Und es ist ja nicht bezahlbar, dass einer die ganze Zeit mitguckt, was derjenige macht, sondern es ist einfach, Realismus ist einfach, dass es auch bei guter Dokumentation und allem drum und dran, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie Entwickler in Schutz zu nehmen, die vielleicht nicht optimal dokumentieren und das Wissen nachhalten, weil die brauchen ihre eigene Dokumentation, um dann 2 Jahre später da drauf zu gucken. Aber es ist oft so doch, ja, das ist genau auch, was wir erleben, dass der beste Lösungspartner für dieses Problem nun einfach mal der ist, der es halt auch mit erschaffen hat und vielleicht sofort weiß, genau, das haben wir gemacht, weil, und das an der Stelle müssen wir noch dies und jenes beachten. Und das, denke ich, das ist ein Teil. Und ja, ich meine, analytische Anwendungen, ich glaube, da sind wir uns auch einig, die lösen sich ja nie von der fachlichen Sicht. Also die sind ja einfach mal irgendwie fachspezifisch. Also nicht nur irgendwie, ja, die Anforderung ist der Anfang und das Ende. Und wenn die Anforderung ist halt fachlich und da kann man nicht einfach nur sagen, die Technik, ja, Java kann auch noch jemand anders, gut. Also.
Ja, und Java ist auch nicht gleich Java. Also ja, ich finde, da hast du total recht. Und was man nur machen kann, ist, finde ich, probieren, Wissen zu teilen im Team und viel auch zu rotieren und viel Pair-Programming zu machen und gerade so einen Lösungsraum gemeinsam zu entwickeln, dass man sagt, ey, ich habe dieses Problem, das ist das Ticket, was ich mache, ich würde das so und so programmieren, hast du noch eine andere Idee? Und der andere Senior-Entwickler sagt dann ja, nein, vielleicht und dann hat er aber auch mal was davon gehört, das heißt, wenn Hans im Urlaub ist, kann vielleicht Peter auch mal raufschauen, ne? Also ich finde, gerade im agilen Bereich muss man schon darauf achten, dass dieses Themen wie Dokumentation, Testing, dass das immer direkt im Sprint läuft. Also ich finde dieses Hardening Sprints, wo man dann so 3 Sprints dokumentiert am Ende von 2 Jahren oder Testing Sprints, finde ich total schwierig. Mhm. Na, also ich hatte auch 120 Sticker auf meinem Rechner, so not tested, not done. Ich habe auch mal als Scrum Masterin gearbeitet, deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen biased, aber ich finde, es ist wichtig, dass man alles, was man macht in einem Sprint, im Rahmen dessen dokumentiert und testet, damit es auch wirklich erledigt ist. Weil wir haben im agilen Umfeld keinen Bereich, wo man das später macht. Mhm. Und dann ist es der Kunde, hat es gesehen im Review, der erwartet, es ist fertig, es sollte eigentlich auf Produktion gehen. Und das ist, finde ich, immer schon diese letzten 20%, das hinzukriegen mit dem Team, schon sehr herausfordernd. Aber wenn das gut funktioniert, bin ich der Meinung, dass auch jemand anders im Team es in einer normalen Lösungszeit lösen kann. Mhm. Aber er war dabei, er hat das Review gesehen, er kennt die Anforderungen, er kennt den Lösungsraum, ne? Er hat es vielleicht nicht selber programmiert, aber er arbeitet am gleichen Microservice. Also all solche Sachen enablen ihn natürlich, das zu tun. Und wenn ich halt noch nie wirklich entwickelt habe, sondern immer nur kleine Snippets entwickelt habe, weil ich immer im Betrieb arbeite, ist das doch super schwer, überhaupt solche fachlichen Anforderungen in Code zu verstehen und dann zu verstehen, ah, hier wurde irgendwas vergessen und deswegen wird der Flug gar nicht so geflogen und deswegen kann diese Kennzahl gar nicht so sein. Ne? Also das ist einfach etwas, wo man auch ein bisschen fachliches Wissen für haben muss, um dann auch die Lösung zu finden.
Okay, und gerade wenn du das jetzt nochmal sagst, ist das ja trotzdem das Pro, Near oder Offshore, aber es ist trotzdem auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das Pro für eine echte Deutsche, in dem Fall jetzt nationale Entwicklung, nicht wegen Deutsch oder so, da können ja auch Leute, internationale Leute im Team sein, das habt ihr ja, das weiß ich, aber es ist eben doch auch so ein Thema, wo man sagt, ja, aber die Leute müssen zumindest im Team mit gewesen sein und die müssen.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ne? Also man kann schon bestimmte Tätigkeiten auslagern, aber es gibt eben eine Grenze. Also habt ihr denn überhaupt dieses Thema Nearshore oder Offshore-Angebot bei euch mit drin?
Es ist auch ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Trendthema im Moment, dass unsere Hauptkunden natürlich alle ein bisschen beeinflusst sind von der wirtschaftlichen Lage und überlegen, wie können sie jetzt mit gleichbleibenden oder reduzierten IT-Budgets das Gleiche oder vielleicht sogar noch mehr erreichen im Jahr. Na, es ist so und das trifft natürlich auch uns. Und da ist natürlich die Frage nach Nearshore oder auch Offshoring schon gefallen und wir diskutieren das viel. Wir haben ja Möglichkeiten, dadurch, dass wir unsere eigene Nearshore Company auch haben, die ist in Albanien, in Tirana, ist es für uns Nearshoring kein Problem. Das heißt, auch schon vorher sind die großen Projekte, die ich auch habe, bei einem von unseren Hauptkunden haben wir 4 Teams, da ist 50% Nearshore-Anteil dabei. Das heißt, wie du sagst, es ist kein Thema von Nearshoring, Onshore, Offshore, sondern ich brauche ein Team auf Augenhöhe, was kulturell ähnlich tickt, damit wir dieses Wissen anhäufen und mit diesem Wissen auch arbeiten können. Mhm. Das heißt, ich finde diesen Cut zu sagen, man hat ein am besten ein Dachteam, was entwickelt und dann wird das irgendwo hingeschmissen und da wird es super günstig betrieben. Das ist ein Thema, wo ich Probleme sehe. Wenn man aber sagt, man integriert Leute aus Nearshore oder wenn man gute Erfahrungen gemacht hat, auch aus Offshore, habe ich persönlich noch nicht gemacht, die Erfahrung, weder positiv noch negativ. Im Moment arbeite ich mit Nearshore. Wenn man die integriert, und durch Corona arbeiten wir sowieso alle remote, das heißt diese Angst vor, ich möchte nicht Englisch sprechen, ich möchte nicht mit Leuten in der Kamera sprechen, das ist gar kein Thema mehr bei unseren Kunden. Das, was vor 3-4 Jahren noch ein Thema war, ist zurzeit gar keins mehr. Dass sie sagen, hey, ich spreche doch mit dir auch in der Kamera. Kann ich auch mit dem Kollegen, der in Tirana sitzt, sprechen? Wir sprechen sowieso alle Englisch. Das heißt, das ist kein Thema. Aber der Wissensaufbau über den Datenraum etc., das muss vorhanden sein. Deswegen arbeiten wir auf Augenhöhe zusammen. Und auch kulturell, finde ich, muss es passen. Das heißt, man muss sich darauf verlassen können, was die Person sagt, wie weit sie ist, dass das auch stimmt und dass das kein Thema des Gesichtsverlust gerade in dem Moment ist, dass man sagt, ja, ja, ich habe es gemacht, wenn man es nicht gemacht hat. So, das ist bei uns mit Tirana, mit gefühlt fast nur Frauen in Albanien gar kein Problem. Das heißt, die arbeiten mit uns auf Augenhöhe, das ist super. Und so kriegen wir dann natürlich die ein bisschen günstigeren Preise, die der Kunde möchte. Und gleichzeitig haben wir dann für Workshops etc. den erfahrenen deutschsprachigen Entwickler, der dann die Anforderungen auch vor Ort aufnehmen kann. Ne? Hat beides. Aber ich würde sagen, es ist kein Nein zu Nearshore, sondern die Art und Weise, wie man die Kollegen einbindet und wann man sie einbindet, ist wichtig.
Und wenn ich jetzt gleich mal nochmal weiterfragen darf, ich glaube, DevOps, und das machen ja inzwischen auch einfach viele, die ganz selbstständig ohne Berater das in ihren eigenen Firmen machen ja DevOps. Ich finde, dass es sehr wichtig ist, dort gerade eben gute Dokumentationswerkzeuge zu haben. Jetzt weiß ich nicht, was ihr nutzt. Das interessiert mich natürlich. Also wie dokumentiert ihr? Du hast vorhin schon mal Scrum gesagt. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Prämissen, die dann an Scrum schon gestellt werden. Wie setzt ihr das am besten um? Wie macht ihr das?
Also im Moment, es ist immer natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich und was beim Kunden eingesetzt wird. Aber unsere Prämisse ist zum Beispiel, dass wir nicht über User Stories dokumentieren. Das User Stories ist halt dieses lebende Artefakt, das geht einmal durch den Sprint-Rhythmus durch und dann ist es ja weg. Das heißt, wir haben schon eine Art von Dokumentationstool. Bei den größeren ist es zum Beispiel mit Confluence, dass man dann diese Kombination hat aus einmal User Stories und auf der anderen Seite Dokumentation und man kann alles miteinander verknüpfen. Das ist super. Dass man die User Stories hat, auf die man dann referenziert und dann nochmal seine Dokumentation dazu macht. Das ist einmal außerhalb der Software, außerhalb des BI-Tools und dann dokumentieren die Entwickler natürlich noch nach gewissen Standards innerhalb der Entwicklung. Ne? Also wenn sie jetzt innerhalb von Databricks programmieren mit SQL, werden sie da auch noch kommentieren, was das jetzt für eine Logik ist und was sie da machen. Darauf einigen die sich aber im Vorfeld. Ne? Also es ist unterschiedlich pro Projekt. Was wir natürlich probieren als Beratung ist, dass wir immer so eine Art von Projektbeschleuniger haben. Ne? Dass wir sagen, okay, das ist unser Template, so arbeiten wir in Databricks zusammen. Das ist unser Template, so arbeiten wir in Power BI. Und das beinhaltet natürlich auch teilweise Vorgaben zur Dokumentation. Das ist natürlich etwas, was hilft. Oder in meiner idealen Welt, das ist natürlich nicht so, aber wie ich mir das vorstelle, ist, wenn ich als Entwickler von Projekt A zu Projekt B wechsle, dass ich mich da wiedererkenne und denke, ah, okay, die Strukturen kenne ich. Und so haben wir auch schon in dem anderen Projekt gearbeitet und dann natürlich die Projekteinarbeitung schneller geht. Also es ist natürlich nicht ganz austauschbar und jeder Mensch ist anders, aber dass das Umfeld gleich ist und die Art und Weise, wie man entwickelt, ähnlich ist, finde ich immer hilfreich. Dass jeder seine eigene Handschrift hat beim Entwickeln, das verstehe ich auch.
Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Templates, die das dann eben, das durchaus aufwendige Entwickeln auch erleichtern und eben tatsächlich auch ein Wiedererkennen ermöglichen.
Ich sage jetzt, überholt uns natürlich die Technik, was jetzt mit Copilot etc. demnächst möglich sein wird oder auch schon möglich ist im Git-Bereich, ist natürlich nochmal ein anderer Schnack. Und ich denke, das wird die nächsten Jahre auch nochmal interessant, wie man das einbindet, wo dann die Einzigartigkeit des Entwicklers noch bleibt und wie man diese Techniken nutzt. Weil dass man sie nutzen wird, ist ja klar.
Jetzt habe ich eine ganze Menge Tools gehört, die mich auch noch interessieren würden, aber ich glaube, das ist ein anderer Podcast. Also, also deswegen sage ich an der Stelle, also erstmal vielen, vielen, vielen Dank für den Einblick, weil ich glaube, jenseits aller Dienstleister ist es wichtig, dass man nochmal so ein bisschen darüber redet, woher eigentlich DevOps kommt und warum es total Sinn macht und wo man eigentlich auch dann das Ops rauskriegt, ohne dass man eben zu viel verliert. und einfach auch an Kapazität für Projekte. Ne? Das geht ja gar nicht nur, wie gesagt, Beratern so, sondern eben auch allen anderen Unternehmen, die das so machen. Und so ein paar Do's and Don'ts habe ich auch noch mitgenommen. Ein wichtiges Do's ist auf jeden Fall Dokumentation. Ne? Das ist das Lieblingsthema aller Entwickler, klar, aber trotzdem ist es einfach wahnsinnig wichtig. Und unterstützen wir die Doku doch ein bisschen mit Templates. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Caroline, ich danke dir sehr für den Einblick in eure Arbeitsweise.
Sehr gerne.
Und auch für die coole Information zum Thema, ja, wie stellen wir die Teams auch zusammen? Ne? Internationalisierung, ich sehe das ganz wie du. Auch wir sehen uns gerade nur virtuell, aber das ist einfach, wie es heute ist. Und das sollte man ja eher mal begrüßen und umarmen. Und alles andere, sagen wir mal, ist ein positiver Weg, denke ich auch, in die Richtung. Hab vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, dich bald wieder zu hören. Wie gesagt, ich habe mir die Tools notiert. Wir machen dazu auch noch was. Also, an alle, die zuhören, stay tuned. Und Caroline, bis bald hoffentlich.
Bis bald.
Danke fürs Zuhören. Ich bin übrigens Kiki, die KI-generierte Sprecherin des TDWI. Der TDWI e.V. ist die wichtigste Wissensdrehscheibe und das größte Netzwerk zum Thema Data and Analytics in Europa. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge aus dem Data Universe.